Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und es ist mal wieder an der Zeit für eine Newsflash-Folge. Wir sprechen über alles, was die letzten Wochen passiert ist, geben unseren Senf dazu ab und auch ein paar Special Insights zu den einzelnen Themen. Wir starten rein mit Savas und Echo, die große Versöhnung. Doch es gab auch ein paar Personen, die gesagt haben, das war nicht alles so korrekt, wie es dann rüberkam. Und zwar war das Manuelsen. Und über Manuelsen müssen wir heute auf jeden Fall auch sprechen. Denn hier gab es den wahrscheinlich geilsten Prank der letzten Jahre. Und zwar hing Manuelsens Bild plötzlich im Louvre neben der Mona Lisa. Was zur Hölle? Wie ist es dazu gekommen? Weitermachen wir mit Flair. Der musste nämlich eine Strafe zahlen, weil sein Publikum verbotene Textzeilen gerappt hatte. Dagegen hat er jetzt geklagt und wie das ausgegangen ist, ist auch sehr, sehr spannend. Schauen wir uns gleich an. Danach hat das wahrscheinlich größte Deutschrap- oder Hip-Hop-Festival in Deutschland, das Splash, das Line-Up für das 2025er Festival gedroppt. Wir nehmen das Ganze mal unter die Lupe, sprechen dann kurz über Yakari. Da gibt's gerade einen heftigen Skandal, der wirklich sehr, sehr viral geht. Beim letzten Newsflash haben wir noch über 6ix9ine und die Versteigerung seiner Habgüter gesprochen. Die ist jetzt rum und die Ergebnisse sind wirklich überraschend. Ihr wisst noch, das waren diese ganzen Iced-Out-Ketten, Grills, Platinplatten von ihm, alles Mögliche. Und zu guter Letzt ist uns eine Sache aufgefallen. Es könnte sein, dass sich das Designer-Team bei Balenciaga für ihre 2025er-Kollektion ein bisschen an unserem geliebten Chiago inspiriert hat. Da müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Jetzt würde ich sagen, nach einem kurzen Spot geht's los. Ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Let's go!
Werbung.
Mittlerweile gibt es 8 verschiedene Flavored Energy von Effekt und wir stellen sie euch in verschiedenen Spots hier vor. Und heute ist an der Reihe Guava Massive.
Yes, und dafür habe ich mal eine Deutschrap-Line etwas abgewandelt und Guava Massive eingebaut von Tretti. Die Karre geparkt vor der Venue, Guava Massive auf dem Menü. Das ist die Line. Und ich will jetzt aber von dir wissen, wie geht die Line richtig? Der erste Part ist genauso und dann Guave und Rum auf dem Menü. Guave und Wodka auf dem Menü, Guave und Whisky auf dem Menü.
Ich denk mal Rum, oder?
Ja, richtig. Aber muss man jetzt dazu sagen, wir mixen ja auch häufig unsere Effect Energies zusammen mit 9 Mile Wodka. Und was mir immer richtig gut geschmeckt hat, ist Effect Energy Guava Massive gemixt mit 9 Mile Wodka auf dem Menü. Kam immer geil. Richtig krass, muss ich sagen. Und wer jetzt wissen will, Guava Massive, wie schmeckt das überhaupt? Ich glaube, das ist auch so unser gemeinsamer Geschmacksnenner, oder? Von Effect Energy. So Guava Massive feiern wir beide krass.
Definitiv.
Im 93 Shop könnt ihr euch Guava Massive bestellen und natürlich auch im Supermarkt oder Späti Augen offen halten.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, wir hoffen, ihr habt uns vermisst, denn es ist ein echtes Novum passiert. Die letzten 2 Wochen 2 Interviews rausgekommen. Erst Janka Verkütschige Fendi, direkt dahinter Samra-Interview. Das war von uns eigentlich auch nicht so geplant, sonst hätten wir euch vorgewarnt, dass jetzt erstmal 3 Wochen ohne unsere beiden Stimmen in einer Folge klarkommen müsst. Aber das hat sich einfach so ergeben. Sherwin hatte, glaube ich, sehr spontan das Café Effendi-Interview aufgenommen. Wir haben es direkt rausgehauen. Samra-Interview stand sowieso in den Startlöchern, weil Samra ja auch sein Buch rausgehauen hat. Und es war natürlich auch mega wild für uns die letzten Wochen, was so abging. Und jetzt freuen wir uns aber auch, dass wir wieder hier am Start sind und mal wieder einen Newsflash machen können. Vor allem, weil so viele Sachen passiert sind. Ihr habt es ja gerade schon im Intro gehört.
Fühlt sich echt gut an, wieder so zurück zu sein in der Art und Weise und mal wieder über die ganzen wichtigen Deutschrap-News zu sprechen. Das war jetzt echt, ich fand's auch cool mit den Interviews jetzt, weil es halt auch so crazy Interviews waren. Also erst hatten wir Wasel, dann hatten wir Jan Kaffer, dann hatten wir Samra und sowas. Und ihr müsst auch wissen, diese Interviews sind echt viel, viel Aufwand, weil man eben ganz anders sich koordinieren muss, vorbereiten muss und so weiter. Und aus dem Grund wollen wir für euch natürlich auch nur so die spannendsten Personen interviewen, also wo wirklich viel dahinter ist und auch irgendwie spannende neue Sachen herauskommen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann kommentiert gerne mal unter der Folge oder schickt uns bei Instagram mal so ein paar Wünsche, was ihr in Interviewgästen habt, denn ihr glaubt gar nicht, wie überzeugend sowas manchmal ist, wenn wir sagen, hey, guck mal hier, das und das wird sich gewünscht. Von daher, wir gucken natürlich, dass wir da auch für euch mal das Beste bei rauspicken können. Und ja, waren zwei crazy Wochen. Ich muss sagen, Samra-Interview war wirklich ein krankes Highlight bei mir. Ich habe mir das angehört, ich habe echt Gänsehaut bekommen. Was ihr da für einen Deep Talk hattet, das war echt, wie wir manchmal Deep Talk haben. Fast ein bisschen neidisch.
Ja, Mann, das war auch echt einfach ein sehr besonderes Level. So, hab mich sehr gut mit Samra verstanden. Es war auch, wir haben gar nicht so viel vorher gequatscht eigentlich, sondern so nach ein, zwei Minuten schon direkt auf Record gedrückt, weil Samra auch direkt Bock hatte. Ich glaube, der dachte sogar, wir nehmen direkt auf. Mhm. Und es war einfach so krass natürlich und auch, ich habe es gesehen so in den Kommentaren, viele haben gemeint so, ey, krass sympathisch, wie Samra rüberkommt. Und ich fand auch sehr nice, was man halt alles besprechen konnte. Natürlich hat sich viel jetzt um das Buch-Release gedreht, aber auch sonst so ein Highlight bei mir war eben, dass er da exklusiv bei uns im Podcast den Song gezeigt hat, wie er damals mit 12 Jahren gerappt hat, ja, und wir dadurch dann auch dahin gekommen sind, dass ich rausgefunden habe, weil das war mir auch nicht so bewusst, das ist mir auch erst im Nachhinein bewusst geworden, dass Samra einfach in dieser Ratar-Köftespieß-Doku mitgespielt hat, so damals, so, ne? Also da, wo das Meme halt raus entstanden ist. Und in dieser Doku war Samra als 18-Jähriger drin und mir war das halt zum Zeitpunkt, als ich das nachgefragt habe, wie das überhaupt passiert ist, war mir gar nicht bewusst, dass das eben genau diese Doku ist. Das habe ich dann erst danach bei der Promo gecheckt, aber eben auch ganz viele andere Sachen, wie eben so, ne, Zeit mit Bushido, Japan-Trip damals, die Freundschaft und der Bruch mit Kapi und ja, warum er 1. FC Magdeburg-Fan ist und so. Also wirklich ein sehr umfassendes Interview, aber bei dir ist ja auch was passiert bei Kava und Effendi im Voraus. Was sehr wild war und was hätte krass viral gehen können, wenn es nicht nach wenigen Minuten auch schon wieder gelöscht worden wäre.
Ja, und zwar gerade Young Kafa und Küçük Efendi, die beiden Phantom-Rapper, wo niemand weiß, wer sie wirklich sind, wie sie aussehen, was ihre Namen sind. Also sie leben wirklich die Anonymität komplett, ja. Genauso wie Lennart und ich hier. Wir halten uns auch immer anonym. Und dann war das Interview vorbei. Es war noch nicht mal draußen. Wir haben es nur gerade aufgenommen und so mit Jan Kaffer, Küçük Efendi, so, man kennt sich jetzt ein bisschen, ne? Wir quatschen dann immer noch so eine Weile. Ich habe dann schon so gemerkt, dass die so Fotos gemacht haben, aber ich dachte halt so einfach so Selfies von sich und sowas. Und die saßen ja auf so einer Couch. Und irgendwann schreibt mir unsere Kollegin hier im Team bei Deutsche Plus so, schreibt mir die Gruppe so, hä, die haben dein Gesicht geleakt. Und ich gehe so auf Instagram, gehe in die Insta-Story von Jan Kaffa, Küçük Efendi. Dann haben die einfach, weil wenn wir aufnehmen, man sieht sich, also die sehen halt, wir sehen uns gegenseitig so, ja. Und dann haben die einfach mich gefilmt und vielleicht das vergessen oder keine Ahnung was, ja. Und dann mussten wir das schnell mal eskalieren. Deswegen, ja, Congrats an jeden, der jetzt Face Reveal gesehen hat. Aber ja, war geil, war geil. Also es ist wirklich einiges noch in der Planung, aber jetzt sprechen wir endlich über die News der letzten Wochen. Ich bin heiß. Ich war ja mit Lennart jetzt in Prag auch ein Wochenende. Wir mussten uns wirklich so ein bisschen zurückhalten, nicht zu viel zu spoilern. Deswegen freue ich mich, dass wir endlich alles rauslassen können. Und die News, die wahrscheinlich so am lautesten war, am präsentesten war, diese Riesenversöhnung von Savage und Echo Fresh. Wie ist es dazu gekommen, Lennart?
Yes, genau. Also, was ist überhaupt passiert? Cool, Savage ist ja 50 Jahre alt geworden und hat dazu vor 12.000 Menschen in Berlin in der Max-Schmeling-Halle seinen Geburtstag gefeiert und für die Show wurden natürlich auch sehr viele Special Guests angefragt. Zum Beispiel ja auch Samra, der ja im Interview auch noch darüber geredet hat, ne, dass sich Savage von ihm wünscht, dass er mit ihm zusammen Mona Lisa performt. Und das heißt, da waren wirklich zig Rapper am Start. Ich glaube zum Beispiel auch ein Azad. Die beiden haben gemeinsam ihre Goldplatte entgegengenommen für das Album, was mittlerweile vor 20 Jahren erschienen ist, das One-Album. Also da ist schon sehr viel drumherum auch passiert an diesem Event. Und eine heftige Stelle war dann, als Kool Savas den Song Optik Anthem angestimmt hat und gesagt hat, er kann das nicht alleine performen, es geht nur mit seinem Bruder. Und dann ist Echo Fresh auf die Bühne gesteppt. Und ich habe es nur gelesen bei Leuten, die halt da waren, die davon dann kommentiert haben, berichtet haben, dass es einfach so kranker Moment einfach war, weil viele es nicht auf dem Schirm hatten. Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass Kool Savasch und Echo Fresh sich ja nicht an dem Tag versöhnt haben, sondern die Aussprache schon ein paar Jahre her ist. Also so Anfang 2021 haben die beiden das schon öffentlich gemacht, dass die keinen Beef mehr miteinander haben. Aber ich glaube, es haben halt seitdem jetzt nicht wirklich so gemeinsame Bilder oder so existiert oder dass man sich überhaupt in der Öffentlichkeit zusammen gezeigt hat. Und das war dann eben so dieser krasse Moment einfach, dass die beiden da stehen, einen uralten Song zusammen performen. Man muss ja auch sagen, ne, die ganze Beef-Geschichte zwischen Echo Fresh und Kool Savasch, das ist ja wirklich 20 Jahre her. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das Urteil ist am 7. Februar 2005 erschienen und deswegen war das halt einfach ein heftiger Moment.
Das ist echt so krass, also wenn man darüber nachdenkt, so 20 Jahre her, also was für ein heftiger Beef, dass der sich dann ja so mehr oder weniger bis heute gehalten hat.
Mhm. Also, ne, das Urteil von Kool Savasch wird ja auch immer genannt, wenn es darum geht, die besten Diss-Tracks jemals oder der beste Diss-Track.
Ja.
Ich kann mich auch noch dran erinnern, das war mir selbst gar nicht so bewusst, aber wenn man das anhört und mit vielen Diss-Tracks heutzutage vergleicht, Kool Savasch hat ja, du hast ja Kool Savasch letztes Jahr interviewt und in dem Interview mit dir hat er auch gesagt, so was halt krass eigentlich an dem Song war, war, dass eigentlich nicht beleidigt wurde so heftig. Also es wurde nicht so auf Familienmitglieder gegangen oder irgendwie krasse Schimpfwörter die ganze Zeit verwendet, wodurch ja heutzutage viele Diss-Tracks leben, sondern es wurde eigentlich sehr stark darauf verzichtet. Und ich habe mir das jetzt auch noch mal ein bisschen durchgelesen, was da eigentlich abging, weil ich das gar nicht mehr so ganz zusammenbekommen habe. Echo Fresh, Kool Savasch waren natürlich so Anfang der 2000er zusammen unterwegs. Kool Savasch war halt immer sowas wie der große Bruder und dann kam irgendwann die Trennung und Echo Fresh hat dann 2004 den Track Die Abrechnung rausgebracht und da einen Part halt nur Kool Savasch gewidmet und den anderen Part aber ganz vielen anderen Rappern und auch wirklich berühmten Rappern, wie zum Beispiel einem Bushido oder den ganzen Leuten von Agro Berlin, also Sido, Flair, B-Tide und so, ne? Also das war wirklich so eine Abrechnung mit der Szene und darauf hatte dann Kool Savasch geantwortet und das Urteil rausgebracht. Das Ganze gab es dann im MC-Forum zum Gratis-Download, wurde innerhalb von wenigen Tagen über 100.000 Mal heruntergeladen. Ein paar Tage später kam dann auch das Musikvideo online auf MTV und wurde von den Zuschauern 20 Mal auf den ersten Platz der TRL-Charts gewählt. Das waren damals so MTV, TRL, kann man sich noch so dran erinnern, ne? Und da konnte man das eben voten und Kool Savasch war damit der erste deutsche Künstler überhaupt, der das TRL Golden Tape gewonnen hat, was man, ne, war dann sowas wie HDF Gold ein paar Jahre später, so für Agro TV quasi, aber noch zu MTV-Zeiten. Und war auf jeden Fall wildes zu lesen und vor allem habe ich da rausgefunden, dass Kool Savasch damals nicht nur das Urteil hatte, sondern es gab auch noch einen Track, Der Untergang, und der ist aber nicht erschienen, aber war auf jeden Fall nochmal eine Stufe persönlicher. Falk Schacht hat sich auch nochmal ein paar Jahre danach dazu geäußert und meinte, dass das wahrscheinlich wirklich so richtig, richtig deep halt reinging und dass sich Kool Savasch dann dagegen entschieden hat, weil die ganze Fehde zwischen Echo Fresh und Kool Savasch war ja auch ein sehr persönliches Verhältnis, Freundschaftsverhältnis, was in die Brüche gegangen ist. Und dass das dann so in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, hat ja auch Kool Savasch bei dir im Interview zum Beispiel gesagt, dass er das dann schade fand eigentlich, dass auch die Leute herum, also ne, die waren ja so mäßig noch beim gleichen Label, beim gleichen Major so, und dass die Leute drumherum auch nicht so geschlichtet haben, sondern gesagt haben, ja Mann, geht rein.
Das ist echt krass. Das ist zum Beispiel auch witzigerweise jetzt gerade bei diesem ganzen Drake und Kendrick Lamar Beef auch so ein Thema. Vor zwei Wochen war der Cousin von meiner Freundin hier zu Besuch und der kam aus England und ist so voll deep in diesem ganzen Kendrick und Drake Ding drin. Deswegen, ich gebe so Halbwahrheiten wieder, ja, aber so halbe, schon gute Wahrheiten. Und zwar sind auch Drake und Kendrick beim gleichen Label und jetzt hat Drake sein eigenes Label verklagt, weil das Label quasi auch diesen Diss-Track von Kendrick pusht. Und anscheinend hatte Drake so einen Deal über mehrere Alben irgendwie. Der läuft jetzt langsam aus und dann wird der 2025 wieder neu verhandelt. Und dass diese Beef-Geschichte, die das Label halt pusht, ihn dann schwächt in den Verhandlungen. Ja, also so auch ein bisschen tricky alles, was da so abgeht, aber wie, also da musste ich dann daran zurückdenken, als Savasch bei uns im Interview saß und das so gedroppt hat von wegen so, ey, was irgendwie niemand weiß, worüber niemand spricht, so Echo und ich, wir waren beim gleichen Label, als wir das gedroppt haben, also auch wild, dass du da halt so ein Label-Konstrukt im Hintergrund hast, die schlichten könnten, aber dann sagen, nee, komm, die Moneten stecken uns schon ein, also, wenn wir halt das Ding irgendwie groß machen.
Safe. Auf jeden Fall war es dann halt, ne, irgendwann auch klar, okay, Kool Savas hat mit das Urteil gewonnen. Das war dann irgendwie so, ne, also die Fanbase oder alle Deutschrap-Fans haben das so erachtet, als wäre das eben der Fall. Ich glaube, für Echo Fresh war es dann auch ziemlich hart. Klar, der war dann auch irgendwie bei Bushido, aber nachdem es auch mit Bushido nicht geklappt hatte, musste der sich schon erstmal so ein paar Jahre ein bisschen rehabilitieren, bevor er wieder so richtig Fuß fassen konnte und dann aber auch nochmal mega erfolgreich wurde, auch mit guten Chartplatzierungen.
Mhm. Ja, und jetzt haben sie sich wieder versöhnt, also wirklich nach einer langen Zeit. Also ich meine, du und ich, wir waren da irgendwie so 9 oder 10 oder 11 Jahre, irgendwie sowas, als es passiert ist. Deswegen war das irgendwie auch immer so eine Legendensage, keine Ahnung, wir waren ja nicht live dabei, aber das jetzt zu sehen, wie die sich versöhnt haben, da ist einem dann doch irgendwie das Herz aufgegangen. Vor allem hat man dann auch wirklich gemerkt, was da für eine Freundschaft zugrunde lag. Weil wenn sich andere Leute, die jetzt nur so ne, Fame-mäßig, so Promo-mäßig befreundet wären, dann dissen die sich, haben irgendwie so ein Beef, sehen sich 20 Jahre nicht wirklich und treffen dann wieder aufeinander, dann wäre nicht diese Emotion geflossen, die man da gesehen hat. Da hat man richtig gemerkt, okay, das waren zwei Bros, das war wirklich wie so unausgesprochen, keine Ahnung, man hat ja vielleicht, wenn man mal Streit im privaten Kreis hat und man sich wieder versöhnt, dann ist man ja so glücklich oft, ja, wenn man so sagt, oh mein Gott, endlich können wir wieder chillen, ey, was war das für eine Scheiße und so. Und vielleicht, wenn man im Rampenlicht steht, ist es ja viel, viel schwieriger, diesen Schritt zu gehen. Deswegen, ich finde, man hat beiden auch angemerkt, wie dann diese Last von den Schultern gefallen ist. Auch wenn sie sich davor schon offiziell versöhnt haben, aber das dann nochmal so zu untermauern auf der Bühne zu so einem Event, also da hat man schon die Emotionen gespürt.
Auf jeden Fall, also beide haben ja krass mit Tränen gekämpft, vor allem bei Echo hat man es nochmal krasser gesehen, Savas hatte ja auch eine Kappe auf, das hat das vielleicht auch ein bisschen verdeckt, haben beide auch richtig schöne Worte gegenseitig sich gesagt. Das war jetzt wirklich auch nicht so, komm, wir rappen hier den Track zusammen und dann bist du wieder weg von der Bühne und wir umarmen uns kurz davor, sondern diese ganze Szene ging ja auch wirklich mehrere Minuten lang. Savas hat sich entschuldigt bei Echo Fresh und hat ihm halt auch gesagt, so ey, alles, was du dir auch aufgebaut hast, das hast du dir selbst erarbeitet und er ist richtig stolz darauf, dass Echo einfach, also er ist einfach seinen eigenen Weg gegangen und hat sich das alles selbst erarbeitet und da ja, war schon Echo auch irgendwie gerührt. Ja. Und haben sich einfach beide gegenseitig beieinander entschuldigt und ihren Respekt halt ausgesprochen. Und die Szene, also Deutschrap-Szene, auch krass drauf abgegangen. Ne? Ich habe gesehen, Finch hat das Ganze sogar in seiner Story gepostet gehabt. Alle Generationen darunter vereint gewesen, ob das jetzt irgendwie einen Sido, einen Haftbefehl oder aber auch Casper, Chiago oder Bad Moms Jays, es waren wirklich alle in den Kommentaren am Start.
Ja, das war wirklich so einer von den Big Moments dieses Jahr und auch der letzten Jahre, finde ich. Also die Versöhnung von Savas und Echo zählt da auf jeden Fall mit dazu. Aber, und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Thema, wenn du die Reaktion aus der Szene ansprichst, gab es natürlich unzählige positive, aber eine Person, die auch ein bisschen Kritik daran geäußert hat. Und zwar der liebe Manuelsen, der hat jetzt ein eigenes Podcast-Format, nennt sich Blockcast, auch sehr geiler Name an der Stelle. Und er hat das Ganze so ein bisschen unter die Lupe genommen und diese Versöhnung zumindest seitens Kool Savas ein bisschen kritisiert. Laut Manuelsen war dieser Streit für nichts, also es gab nicht wirklich Grund dafür, dass man auf diesem Grund einen 20 Jahre andauernden Streit aufbaut. Er hat auch gesagt, dass Savas sozusagen 20 Jahre von diesem Diss-Track profitiert hat und im Umkehrschluss Echos Ruf so gefickt war, dass er quasi 20 Jahre unterdrückt wurde, weil er immer mit dieser Niederlage kämpfen musste, diese ganze Karriere lang. Und dann, ich gebe hier nur wieder, was Manuelsen so gesagt hat, jetzt, wo Savas quasi 50 wird und sein Jubiläumskonzert macht, sagt er dann, ich kann diesen Song nicht spielen ohne meinen Bruder. Also auch diese Bruderbezeichnung hat Manuelsen dann bisschen getriggert an der Stelle. Also zusammengefasst war sein Kritikpunkt, dass 20 Jahre lang Echo sozusagen zu Savas irgendwie aufgeschaut hat und er ihm aber erst jetzt diese Entschuldigung gibt. Also dass 20 Jahre lang einfach, dass das zu lang war, diese Zeit. Also er hätte es einfach früher machen müssen, um korrekt zu sein. Also jetzt bei deinem 50. Geburtstag zu sagen, okay, und jetzt brauche ich meinen Bruder, um diesen Song zu spielen, ist einfach so ein bisschen Moment verpasst. Und ein anderer Kritikpunkt seitens Manuelsen war noch, dass diese Entschuldigung nur Savas diente. Also jetzt, das füge ich jetzt mal hinzu, so wie ich das interpretiere, so, das war dein 50-Jahre-Konzert und da diese Versöhnung zu machen, das ist natürlich coole Publicity für das Konzert sozusagen, ja. Mhm. Also so, ne, bisschen diese Richtung, ja.
Also hätte man eher machen müssen, wenn jetzt Echo Fresh sein, was weiß ich, 40., 50., whatever feiert, dass man, ja, oder wenn Echo Fresh ein Event hat, dass es größeren Anstand gehabt hätte, sich dann auf dieses so zu anzubieten, hey, soll ich auf dein, ja, Konzert kommen und wir versöhnen uns da auf der Bühne.
Ja. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie so überraschend mit Echo einen Track raushauen auf Echos Kanal und dann ist es so featuring Kool Savas und es ist wirklich so voll der Legenden-Track und weißt du, sowas in der Art oder so. Also hätte man ja auch machen können. Ich muss sagen, als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe von diesem Konzert und wie Savas sich da entschuldigt, habe ich die ganze Zeit so auf Echos Mimik geachtet, weil ich hab nicht ganz gecheckt, was abgeht beim ersten Mal schauen und ich habe natürlich gemerkt, okay, Savas entschuldigt sich jetzt, holt Echo auf die Bühne, aber ich war mir nicht sicher, ob Echo wusste, dass das passiert und vor so vielen Leuten dann diese Entschuldigung entgegenzunehmen, habe ich die ganze Zeit so auf Echos Mimik geschaut, was der denn fühlt, weil es hätte ja auch sein können, dass Echo vielleicht, keine Ahnung, oder anders reagiert, aber dann hast du ja auch gemerkt, wie Echo wirklich so richtig emotional wurde und wie er das so wirklich so dankbar war, dass dieser Moment jetzt passiert ist irgendwie, ne?
Aber ich fand, er hat sich auch sehr, ich hatte beim ersten Mal anschauen, als ich noch nicht das Ganze angeschaut habe, fand ich auch, er hat sich so, es sah richtig aus, als würde er sich auch ein bisschen unwohl fühlen.
Ja,
aber
genau.
Jetzt gar nicht irgendwie in eine Richtung gedacht, sondern einfach, klar, kann auch sein, dass es halt einem einfach übel unangenehm ist, vor 12.000 Menschen halt eine Entschuldigung oder halt solche Worte auch entgegengebracht, ja, zu bekommen. Also so im Sinne von, ey, ich will gerade eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen. Aber so, ja, es war wirklich so ein bisschen, dass man so dachte, so, ah, für Echo ist dieser Moment auch gar nicht so krass erlösend oder angenehm gerade, sondern eher so von wegen so, pff, ihm ist es so zu viel in diesem Moment insgesamt, was da gerade alles passiert.
Aber fühle ich auch. Also fühlt man
klar,
doch, oder? Das ist so,
ja,
ein bisschen,
ja,
wie wenn du so, keine Ahnung, du hast Beef mit einem Kumpel oder so, dann ist man in so großer Freundesgruppe weg und dann so, steh mal auf oder so vor allen, dann irgendwie, weißt du, du denkst so, jo,
ja, ja,
hätte,
ja,
man auch zu zweit klären können.
Ja, ja, ja.
So dieses Feeling halt. Aber also das war am Anfang, deswegen war ich auch die ganze Zeit so hin und her gerissen, so, ist das gerade cool, was Savas macht? Also das war mein Gedanke beim ersten Mal schauen, war so, ist es gerade cool, dass er dieses Fass aufmacht vor so vielen Menschen? Hätte man nicht einfach Song performt und gut, das wäre ja okay gewesen, ja? Und dann aber diese ganze Entschuldigungsding dann wirklich unter vier Augen oder sowas in der Art, ja? So wie Echo dann am Ende reagiert hat, habe ich dann eben die Emotionen von davor so gedeutet, als ob er einfach nur mit seinen Gefühlen gekämpft hat. Aber
ja,
ja, da müsste
auch,
man,
ja,
Echo fragen jetzt, wie bei dem ganzen Thema hier mit Manuelsen und so.
Ich meine, also die waren ja schon, also auch ein Echo war ja drauf eingestellt, so dass es halt zu einer Szene kommen wird, wo man dann auch was dazu sagt und jetzt nicht einfach den Song performt, sich umarmt und geht, sondern,
ja,
so eine Echo hat ja auch so gesagt, so von wegen, ey, davor habe ich mir die Worte zurechtgelegt, aber jetzt hier zu stehen, ist dann doch nochmal schwieriger, das gut rüberzubringen. Und da eigentlich auch Respekt auch an den Echo. Ich fand, der hat trotzdem so gute Worte gefunden für das alles, obwohl das halt so überwältigend war, dieser ganze Moment. Also war schon ein krasser Deutschrap-History-Moment insgesamt. Man kann Manuelsens Kritik bestimmt auch irgendwo nachvollziehen. So krass kann ich mich auch nicht dran erinnern, wie dieser Beef damals war. Aber ganz klar, Echo hat davon auf jeden Fall, der musste sich ein bisschen davon erholen, bis er wieder so einen Fuß in die Szene gefasst hat. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Und was ich auch krass fand, als ich jetzt nochmal Echo Fresh die Abrechnung mir angeschaut habe, wirklich, wir reden hier von 2004, das ist über 20 Jahre her, einfach im Thumbnail auch Ausschnitt aus dem Musikvideo zusammen mit Manuelsen und Summer Jam. Was ist das für ein krasses Ding, dass diese Rapper auch einen Summer Jam, ne, einfach heute mega Deutschrap-Star, einfach gehört zu den Rappern, die die meisten Streams machen, dann ein Manuelsen. Auch der ist jedem ein Begriff, auch viel durch so Meme-Content oder so, aber was ist das? Das hätten auch zwei random Rapper damals sein können, die niemals irgendwas reißen werden und beide sind so krank berühmt halt auch geworden. Also wie krass einfach damals schon so die Connections insgesamt waren.
Ja, Mann.
Werbung.
Ja, ich habe vor kurzem die 30 geknackt und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat mich heute meine Bank angerufen und mir gesagt, dass ich dieses kostenlose Kinder-Girokonto nicht mehr benutzen darf. So, das kostet jetzt Geld. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, dann schaue ich mich doch mal ein bisschen um. Und ich habe ja schon mein kostenloses N26-Standardkonto. Das kostet wirklich gar nichts. Ihr könnt trotzdem überall kostenlos bezahlen, abheben, gerade im Urlaub auch mega geil und so. Aber jetzt habe ich mir auch mal die anderen Sachen von N26 so angeschaut. Es gibt nämlich noch das Smart-Konto, das U-Konto und das sogenannte Metal-Konto. Und darauf wollte ich heute schon mal ein bisschen eingehen. Das ist nämlich quasi die höchste Kategorie, die es so bei N26 gibt. Kostet 16,90 pro Monat, aber man hat auch sehr coole Vorteile. Also man hat neben den meisten Gratis-Abhebungen pro Monat von den anderen Konten, die es so gibt, hat man auch noch 10 Unterkonten. Das heißt, ihr könnt da wirklich für alles Mögliche sparen. Ihr könnt euch einfach mit ein paar Klicks in der App ein Unterkonto anlegen. Mega convenient. Ihr habt natürlich diese Metallkarte, die auch ordentlich was hermacht, wenn man mal irgendwie so im Café ist und ein bisschen flexen will. Aber was ich am coolsten finde, ihr habt ein Tagesgeldkonto und da bekommt ihr bis zu 2,75% Zinsen auf euer dort angelegtes Geld. Und das ist echt heavy wie die Karte selber.
Ja, und 2,75% Zinsen sind ja schon ordentlich was, je nachdem, wie viel angespartes Geld man dann aufs Tagesgeldkonto packt. Und ja, was kann man damit machen? Vielleicht springt dann demnächst ein Konzertticket pro Monat raus, was man sich leisten kann. Oder die nächste Deutschrap-Box, neues Merchandise vom Favorite Rapper oder vielleicht sogar ein Festival-Ticket oder so. Wenn ihr euch da ein bisschen mehr informieren wollt, dann schaut doch mal auf die Deutsche Plus X N26 Landingpage vorbei. Dort gibt's die Kontokonditionen auch übersichtlich aufgelistet im Vergleich auch von den anderen N26-Konten zum N26 Metal-Konto. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Werbung Ende.
Aber das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, weil wir machen direkt auch mit Manuelsen weiter, aber diesmal in einem anderen Kontext und zwar mit dem wahrscheinlich geilsten Prank seit langem in der Deutschrap-Geschichte. Und ihr habt sicherlich alle so diese Kurzvideos gesehen, die ja komplett viral gingen, ne, dass das Bild von Manuelsen im Louvre hing. Und ich habe das auch gesehen und ich habe es am Anfang auch gar nicht gecheckt und sowas. Und deswegen wollten wir euch heute mal so ein bisschen diese Story wiedergeben, was denn da alles abging, was da so diese Reaktionen drauf waren, weil es war wirklich genial. Also ich bin wirklich glücklich, dass das Thema, mit dem wir uns hier seit Jahren im Deutsche Plus Podcast befassen, so weitreichend ist, dass wir so geile Pranks daraus bekommen jetzt. Und also, was ist passiert? Es gibt einen YouTuber, der heißt Mancha und ich kannte ihn nicht, er war mir kein Begriff, aber am Anfang von seinem Video hat er irgendwie erklärt, dass er jetzt wieder zurück ist nach über einem Jahr und dass er bald auch mal die ganzen Stories von Mois, Ratar und dem Goldman Tower erzählt. Also, keine Ahnung, irgendwie war der anscheinend da auch involviert. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass Manuelsen eine Person ist, die er eigentlich sehr feiert, aber die gerade eben so viel Häme abbekommt und das möchte er ändern, indem er ja das Bild von Manuelsen so ein bisschen mehr Ruhm gibt. Und wo bekommen Bilder denn mehr Ruhm als im Louvre selbst? Und dann hat er eben von seiner Vision erzählt und hat ein paar Bilder gezeigt, also quasi in die Kamera gehalten und auf diesen Bildern, die Bilder sind übrigens in einem goldenen Rahmen eingefasst, so verziert, gold angemalt, wie eben so antike Bilder sind, sieht man dann das Bild von jemandem, ich weiß nicht, ob es Mozart, Goethe, Napoleon, irgendein Herrscher ist oder sowas, mit so wirklich so einer royalen Uniform in Rot und darauf aber Manuelsens Gesicht gefotoshoppt, ja. Das sah schon sehr geil aus und ich glaube, wenn man Deutsche nicht kennen würde, dann hätte man jetzt vielleicht das Bild auch gar nicht so für so ein Fake gehalten, weil es halt einfach irgendwie so alles in allem stimmig war. Und sein Ziel war, dieses Bild im Louvre aufzuhängen neben der Mona Lisa. Leichter gesagt als getan. Er hat insgesamt 3 Versuche gebraucht, weil ihm immer wieder die Bilder abgenommen wurden. Und dann beim 3. Versuch hat er es geschafft. Da hat er es sogar 2-mal geschafft, weil er das Bild einmal wie so zusammengerollt irgendwie an seinem Bein hatte und das dann hat er noch, das war so das große Bild, das hat er so zusammengerollt an seinem Bein und dann hat er noch als Backup ein kleines Bild, was fest war in einem Rahmen, draußen in so einer Box liegen gehabt, ja. Und dann ist er erstmal reingekommen mit dem am Bein, aber hat dann gemerkt, okay, das ist ein bisschen schwierig aufzuhängen und so, ist nochmal raus und hat dann dieses kleine Bild, was immer noch größer als DIN A4 war, so unter seiner Jacke vorne an seinem Bauch reingeschmuggelt. Und ist dann, also das ist auch so krass, das muss man sich mal geben, er ist dann mit diesem Bild, was die Größe von anderen Bildern im Louvre hat, unter seiner Jacke da einfach entspannt durchs Louvre marschiert. Also einfach so, der hat es so gehalten und so. Es hätte ja auch ein Bild sein können, was er dort geklaut hat, ja. Und dann ist er irgendwann auf Toilette, hat da Klebestreifen anmontiert und ist dann eben in diesen Raum gegangen, wo die Mona Lisa stand. Und hat dann immer wieder abgewartet, weil da extrem viele Security-Leute waren. Also das hat man auch im Video gesehen und das kann man sich ja auch vorstellen.
Klar.
Also bei dem wertvollsten Bild der Welt irgendwie, das da natürlich ordentlich bewacht wird. Und irgendwann war dann der Moment gekommen, dass die weggeschaut haben. Er ist dann ganz schnell an die Wand, hat das Bild rausgeholt, mit diesen selbstklebenden Streifen an die Wand gedrückt, auch an eine sehr geile Stelle, wo es so irgendwie aussah, als könnte da halt ein Bild dieser Größe hinpassen. Mhm. Ist dann direkt weggegangen, aber als er dann nicht, weil er dachte, er wird sofort geschnappt und wird dann aber nicht sofort geschnappt, hat dann eine kleine Runde gedreht und kam wieder zurück. Und dann hat er nochmal die Menschen so gefilmt, die da waren. Und dann sieht man wirklich, wie Touristen dieses Bild anschauen. Da war ein älterer Mann, der das so ein bisschen inspiziert. Er hat dann selber gesagt, der guckt dann so, mit welchen Ölfarben das gemalt wurde und sowas. Und es ist so genial. Also ich bin wirklich, ich hab die Memes gesehen, ich fand's geil. Als ich dann das Video gesehen habe, ich gedacht, wie kommt man erstmal auf die Idee, also no joke. Und dann, wie kann sowas klappen? Also da,
ist so.
Unfassbar.
Ist so. Unfassbar. Ist so. Ey, vor allem, man muss ja wirklich sagen, also ich muss sagen so, ich fände die Aktion wäre auch schon krass und geil gewesen, wenn das Bild einfach nur im Heimatmuseum Mülheim hängt oder in irgendeiner Kunstgalerie im Ruhrpott, wäre doch auch schon kranke Aktion gewesen, aber das dann halt auch einfach noch bei Mona Lisa im gleichen Raum im Louvre in Paris zu machen, so, das ist schon anders heftig, da extra halt auch hinzufahren und so, also krass.
Ja, vor allem, also was ich auch nicht check, ich war jetzt neulich in einem Museum hier in Berlin und da waren halt so auf dem Boden so Streifen und das hieß immer, du darfst halt nicht über diesen Streifen langen laufen, also ne, so kein Teil deines Körpers darf weiter diese Streifen ausgehen. So. Und wenn du das gemacht hast, ist direkt so ein mieser Alarm losgegangen und das ist mir peinlicherweise zweimal passiert, weil ich halt mich so ein bisschen nach vorne gebeugt habe, um irgendwas zu sehen, ja. Komplett dumm, musste immer so ein Security-Typ dann diesen Alarm ausmachen, dass es sowas im Louvre nicht gibt, wo ja auch jetzt schon einige Male irgendwas vorgekommen ist, dass Aktivisten da, ne, also irgendwie stimmt. Bilder demoliert, also, ne, man weiß, die Soße drauf geschüttet haben oder sowas, dann ist da ja auch noch sogar so eine, da war so eine Metallabsperrung davor. Also, ich komme nicht darauf klar, dass man einfach das Bild da aufhängen kann, ohne dass was piepst und im Umkehrschluss ja auch irgendwie ein Bild einfach anfassen kann, ohne dass was piepst, ja.
Und auch krasse Vorstellung einfach, dass jetzt dort halt nach dieser Aktion dann irgendwie so ein Krisengespräch war, dass irgendwie die Direktion vom Louvre mit den Security-Mitarbeitern dann drüber gesprochen haben, hey, das kann ja nicht sein, dass hier plötzlich einfach so ein Bild von einem deutschen Rapper auf Ölgemälde gemalt oder ne, so mit Photoshop nachgestellt einfach aufgehangen wird im gleichen Raum, wo Mona Lisa auch hängt. So, ne? Also diese Vorstellung, dass die dann darüber reden und überhaupt erstmal checken müssen, was ist das für eine Aktion, wer sollte da überhaupt geprankt werden, was hat's damit zu tun und sowas. Und dass Manuelsen einfach jetzt bekannt ist bei der Direktion vom Louvre, ist schon sehr wild.
Ja, vor allem, also in diesem Video sagt der YouTuber selber, er habe diese Aktion von irgendeinem amerikanischen YouTuber, glaube ich. Also so, er sagt schon so, er hat das nicht erfunden, irgendwie mit diesem so Bild im Louvre aufhängen. Und dann habe ich jetzt noch was gelesen, dass anscheinend schon mal irgendwelche Papa Platte Fans das Gleiche gemacht haben davor. Also auch Papa Platte hing anscheinend schon mal in dem Raum von der Mona Lisa. Wenn ich es richtig gesehen habe, also das ist schon geil genug, ja, aber nicht an so einer prominenten Stelle wie jetzt das von Manuelsen, ne? Und was, also um die Geschichte auch nochmal zu Ende zu erzählen, ja, also er hat das Bild hingehangen, dann haben sie sich nochmal angeguckt. Es waren insgesamt zwei Personen, die daran involviert waren. Also einerseits der YouTuber Mancha selber und dann eben noch sein Bro, der so gefilmt hat. Und die haben aber so getan, als ob die sich nicht kennen und sind dann auch irgendwann beide wieder raus. Und er wurde dann geschnappt, hat das selber noch ein bisschen gefilmt, also Mancha. Und dann hat man auch so gehört, wie die Polizei so sagt, so ja, wo ist dein Kumpel? So, wir haben genau gesehen, ihr seid zu zweit. Und er hat dann aber nicht gesnitcht. Und dann musste er 24 Stunden in den Knast in Paris, weil er irgendwie so Kulturgüter beschädigt hat, was weiß ich, ja. Hat dann auch noch wilde Stories aus dem Knast erzählt. Und das Witzige war, als er aus dem Knast rauskam, hat anscheinend die Polizei ihm dieses Bild zurückgegeben und musste übel lachen wegen dieser Aktion. Und dann hat er dieses Bild, die Reaktion von Manuelsen war so, dass er erstmal komplett eskaliert ist und den geisteskrank beleidigt hat, sich dann aber sehr schnell auch wieder entschuldigt hat und auch wirklich mit, ich entschuldige mich bei dir, also so wie man es von Manuelsen gar nicht so gewohnt ist, hat er sich wirklich entschuldigt. Manuelsen habe im ersten Moment gedacht, dass er quasi hier voll so lächerlich gemacht wird und dann erst gesehen, dass es ja eigentlich eine ganz süße Aktion war. Und jetzt hat Manuelsen sogar in der neuesten Blockcast-Folge den YouTuber Mancher eingeladen. Und da hat er dieses Bild, was er dann von der Polizei in Paris eben wieder zurückbekommen hat, was im Louvre hing, dann auch mit in den Stream gebracht. Und so schließt sich der Kreis.
Schon auch ein sehr legendäres Bild, dann so Manuelsen mit diesem Bild zu sehen. So sehr, sehr geil irgendwie. Aber schönes Happy End eigentlich am Ende und schön, dass Manuelsen da dann auch einsichtig war und einfach gecheckt hat, ey, ist eine lustige Aktion, vor allem, weil dabei ja niemand über Manuelsen gelacht hat, so, das war ja, ja jetzt einfach geile Aktion insgesamt. Und Manuelsen machen wir aber auch direkt weiter, denn im Blockcast war nicht nur der YouTuber mit dem Bild aus dem Louvre, sondern da war neulich auch Flair zu Gast und wenn Flair und Manuelsen aufeinandertreffen, dann geht es natürlich auch um Bushido. Und zwar hat ja Flair vor mittlerweile, glaube ich, circa 5 Jahren den Diss-Track No Name rausgebracht. Das hat sich ja gegen Bushido gerichtet und danach wurde durch Gerichtsbeschlüsse und alles drumherum wurde gesagt, dass Flair gewisse Zeilen aus dem Diss-Track rausnehmen muss. Das waren Zeilen über Bushidos Kinder, die mussten zensiert werden und der Track durfte halt so nicht mehr veröffentlicht werden und halt auch so nicht mehr live gespielt werden. Beim Live-Spielen ist es dann aber vorgekommen, dass Fans die Zeilen mitgerappt haben und dadurch gab es dann wieder gerichtliche Streitigkeiten zwischen Flair und Bushido. Und tatsächlich ist es jetzt dazu gekommen, dass das Gericht gesagt hat, ja, die haben mitgerappt, deine Fans. Flair, du musst dafür blechen, obwohl du selbst die Lines nicht mitgerappt hast, aber deine Fans haben mitgerappt. Und da ist es jetzt mittlerweile so weit, dass es wirklich um 100.000 Euro geht. Richtig, richtig heftig. Also Flair muss zurzeit 100.000 Euro wegen dieser ganzen Sache an Bushido zahlen und sagt dann eben auch mit so einem Grinsen im Gesicht, ja, ich bin leider pleite, ich kann das nicht bezahlen. Und das ist so ein bisschen die Situation. Kleiner Sidefact, Manuelsen haut dann auch raus, dass er damals wegen dieser ganzen Ich-komme-ins-Café-und-Macheten-Geschichte 25.000 Euro an Bushido zahlen musste.
Ja, also das ist echt krass. Es ist anscheinend so, dass also Flair hat, also der hat dieses Verbot bekommen, dass er diese 2 Stellen eben, die müssen zensiert sein. Ne? Und dann hat er auf dem Konzert, haben die gerappt und so weiter. Und dann musste Flair direkt zahlen, also das Geld hat er schon nicht mehr. Und dann hat Flair aber geklagt und hat gesagt, hey, ich habe die ja nicht gerappt, wieso musste ich die zahlen? Und diese Klage wurde jetzt abgewiesen vom, ich weiß nicht, Landgericht oder sowas, ja. Die haben gesagt, nee, Pech gehabt, weil du erstens dein Publikum motiviert hast, diese Zeilen zu singen und zweitens auch keine Reue gezeigt hast. Du hättest die Zeilen ja auch umschreiben können, hast du nicht gemacht und deswegen sehen wir hier keine Besserung oder dass du verstanden hast, warum du überhaupt diese Strafe bekommst und deswegen haben sie diese Klage abgelehnt und er kann nicht dagegen klagen, dass er zahlen muss und sozusagen muss jetzt zahlen sozusagen. Ne? Also auch crazy muss man sagen und ja, natürlich, wenn wir jetzt mal die Person Flair und Bushido rausnehmen und uns das einfach mal so angucken, dann kann man schon sagen, die Entscheidung hat auch schon irgendwo ihre Richtigkeit. Also, ne, so, da hat jetzt der, ne, jetzt also nicht aufrechnen oder sowas, sondern Person A beleidigt Person B, kriegt es dann untersagt, aber macht es dann irgendwie auf so Live-Events weiter, ne, dies und das. Und da kann man schon sagen, als Gericht so, ja komm, ey, also irgendwie hast du ja hast jetzt den Denkzettel nicht ganz verstanden. Also Pech gehabt so. Also, ne, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar, klar, klar. Ja. Es gab ja noch eine andere Aktion vor ein paar Monaten, die passiert ist. Dafür hat jetzt Flair sogar Bushido Props gegeben. Und zwar diese Sache mit der Wohnung, ne? Also dass Bushido in dem alten Loft von Flair in der Billy Wilder Promenade war. Und da meinte Flair, ey, an sich findet er die Aktion cool. Manuelsen hat dem Ganzen widersprochen und meinte, ja, die Aktion wäre cool, wenn er einfach ein cooler Typ wäre, aber das ist halt Bushido nicht. Und Flair hat aber auch nochmal ein bisschen aufgeklärt, dass Bushido anscheinend einfach die Person, die das Loft ersteigert hat, kannte und dadurch eben den Schlüssel bekommen hat und reingekommen ist in das Loft und dann da halt dieses Video gedreht hat und jetzt so sagt von wegen, ja, ich habe das ersteigert, aber dass das an sich nicht stimmen würde, zumindest laut Flair. Dann lass uns mal zu unserer Sommerplanung kommen. Und zwar waren wir letztes Jahr zum allerersten Mal, Schande über uns, dass wir es erst 2024 geschafft haben, waren wir zum allerersten Mal auf dem Splash. Und dieses Jahr ist es wieder soweit. Wir haben ja eine Medienpartnerschaft wieder mit dem Splash Festival und werden dementsprechend wieder da sein. Und du berichtest mir echt regelmäßig und ich muss sagen, bei mir ist es auch oft so, dass ich immer diese Vorschläge bekomme, so Fotoerinnerungen vom letzten Sommer und da sind so häufig Bilder von uns auf dem Splash mit dabei, zum Beispiel mit einem Philo oder oben auf dem Kran irgendwie Videos, wie wir alles von oben beobachten und so. Und jetzt wurde der zweite Line-Up-Drop bekannt gegeben und da sind schon kranke Artists mit dabei, was Deutschrap angeht, aber auch was internationale Ami-Acts angeht.
Ja, Mann. Also was mich richtig gefreut hat, war einerseits zu lesen, dass UFO mit dabei ist, weil der war ja, als wenn ihr euch daran erinnert, auf unseren Konzertbericht vom letzten Jahr, mein Favorite Artist, also UFO Live war einfach Film. Das war so krass, das war so sehr dieses Feeling mit so dieser Superstar, der noch so eine Rolle hat, den man nur übers Internet sieht und kennt und der so voll das kranke Image hat, der ist auf einmal direkt vor dir und er ist genauso verrückt und crazy. Ich weiß, also mich hat UFO wirklich komplett geflasht. Also komplett. Und was ich auch sehr geil fand letztes Jahr, unerwarteterweise irgendwie war Playboi Carti. Unerwartet, weil ich eigentlich nicht so viel von ihm höre, aber irgendwie diese Show war so heftig und deswegen freue ich mich umso mehr dieses Jahr auf dieses crazy Lineup. Mit dabei sind so Leute wie A$AP Ferg, Yeet, Young Thug, übel gestört, Schoolboy Q, Doechii oder auch Ken Carson. Also richtig wildes Ami-Lineup.
Ja, ey, vor allem Ken Carson, ich habe geschaut, ne, Ken Carson und UFO sind beide am ersten Tag schon da und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie hinbekommt, dass dann ein UFO draufgejumpt kommt auf den Auftritt von Ken Carson. Stimmt. Oder andersrum. Oder wäre zumindest krass, wenn die das hinbekommen, zusammen Rick Owens spielen. Und das ist, finde ich, auch das, was das Splash ausmacht, was ich letztes Jahr gemerkt habe und davor gar nicht so einschätzen konnte. Und zwar, dass sich alle Rapper so was Krasses überlegen für das Splash Festival. Also zum Beispiel Weezy war ja Secret Act, kommt hoch, bringt noch einen Luciano mit, der nicht mal im Line-Up vom Splash war. Das heißt, der ist extra dahin. Und die Leute, die Rapper, haben aber Bock, sich was Krasses zu überlegen für das Splash in diesem krassen Umfeld mit diesen Kränen und alles, was da ist. So, also die ganze History und so, das wird da schon sehr, sehr krass gelebt. Und zum Beispiel in den Chiago war ja letztes Jahr auch gar nicht offiziell im Line-Up und ist trotzdem bei 01099 aufgetreten, bei Ikimel aufgetreten. Stimmt. Und ist auch ein Highlight, worauf ich mich dieses Jahr freue. Chiago mit dabei, dann du hast schon gesagt UFO 361 und dann Casey Rebel, Summer Jam, zusammen eine Show. Freue ich mich mega drauf. Ich habe die noch nie live gesehen. Du glaube ich auch nicht, deswegen.
Alter, ich freue mich so sehr darauf, genau wie du gesagt hast. Weil vor allem, ich hoffe, dass sie so diese alten Banger auch spielen, dass sie vielleicht so eine Show-Einlage haben und ein bisschen auf so Mustilago, was weiß ich, so diese alten Zeiten irgendwie anspielen und sowas. Also das hat mich richtig, richtig glücklich gemacht, die zu sehen. Also alleine wegen Casey, dieses Hammer, habe ich schon Bock auf Splash, muss ich sagen, ja. Was ich auch noch mir geil vorstelle, ist so Haaland, also habe ich noch nie live gesehen, aber so da halt mit einer lecker Bierchen in der Hand, Sonne scheint, du bist draußen und dann kommt irgendwie so Haaland, vielleicht mit Chiago mit auf der Bühne, das wäre komplett Film. Also wenn die junge Baller zusammen performen. Und was ich
in der Linken, ja.
Ja, Mann. Und worauf ich mich auch wirklich krass freue, ist BHZ. Also
yes, und auch sonst sind auch KIZ oder so, also da weiß man ja, dass die live übel abgehen, glaube ich auch, wird sehr heftig, aber auch sowas wie So, Barney, Mako, Bad Moms, Jay, ne, da sind Splash, zeigt schon, die sind auch wirklich, da ist für jeden was dabei, ne?
Stimmt.
Egal welche Art von Deutschrap oder internationaler Rapmusik du feierst, da kann man sich auf jeden Fall drauf gefasst machen, dass jeder irgendwie bedient wird.
Stimmt.
Aber würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Hot Topic. Und muss man sagen, es ist wirklich das Hot Hot Topic der Folge neben Manuelsen Louvre-Ding, würde ich sagen. Gerade in den letzten Tagen ist es komplett crazy gegangen. Und zwar, Yakari hat für einen Skandal gesorgt und sein Song wurde krass gepusht, ohne dass er eigentlich so richtig was dafür machen musste. Weil die ersten Tage sind auch völlig normal verlaufen. Der Song ist ganz gut gestartet, ganz gut abgegangen, gab auch ein Musikvideo dazu. Es geht um den Song Me and You. Und in diesem Lied sieht man Yakari zusammen mit einem Model, was jetzt an sich ja auch nichts Ungewöhnliches ist, dass Yakari irgendwie in seinen Videos auch eine weibliche Darstellerin mit drin hat. So, ne? Und was dann passiert ist, ist, dass die Person, die in dem Video ist, ist das Model Janina. Ich habe gesehen, die war auch schon mal irgendwie in einem anderen Musikvideo von Amo zum Beispiel drin. Und die hat, und die ist mit dem TikToker, ich weiß nicht, ob du den kennst, Mario Novembre, spricht man den so aus? Ich weiß es nicht ganz genau, der hat irgendwie 5 Millionen Follower auf TikTok. Der singt mittlerweile auch. Ich glaube, der ist irgendwie so aus dieser Zeit TikTok, Corona, ist der so entstanden, ist da übel groß geworden, hat mega die Reichweite auch und auf jeden Fall sind die beiden ein Pärchen, also Mario Novembre und eben Janina. Und dann haben die so ein Reaction-TikTok gedreht und sie hat ihm das Musikvideo gezeigt. Und man sieht in dem TikTok nicht das Musikvideo, sondern nur einfach die Reaktion von den beiden so. Und sie sitzt halt so daneben, zeigt ihm so das Musikvideo, wo sie selbst mitspielt. Und Mario Novembre schaut halt zu und es ist irgendwie übertrieben unangenehm, das halt anzuschauen, wie die beiden darauf reagieren, weil sie die ganze Zeit nebendran so kichert und man hat so das Gefühl, sie weiß so, dass das so ein bisschen zu wild ist, was in dem Musikvideo passiert und beißt sich so die ganze Zeit auch auf die Lippe und so und schaut ihn so von der Seite an und er hat man das Gefühl, man sieht so ein bisschen so seinen Schmerz in den Augen, dass er so dachte, so, okay, krass, so hatten wir das dann doch nicht abgesprochen, aber sagt so Sachen wie, weißt du, du hörst so eine Scheißpräsentation in der Schule und musst aber trotzdem was Gutes sagen, so irgendwie so so mäßig so, ja, du siehst auf jeden Fall sexy aus und dann so schnell, oh. Digga, was, ich bin schockiert und so die Sachen, so dann so am Ende so, und wie fandest du's? Ja, künstlerisch ist es sehr, sehr schön. Ich rede jetzt nicht über das andere, aber das Video ist nice gemacht. So ungefähr ist dieser Vibe davon. Und es war wirklich unangenehm, sich das überhaupt anzuschauen. Und dadurch, man kennt natürlich die ganze TikTok-Community, die sind natürlich komplett drauf ausgerastet. Von wegen, wer bekommt hier den nächsten Der Youth Door? So, ne? Also, so in den Kommentaren, er teilt jetzt seine Freundin mit Yakari. Irgendwie alte Videos von der Freundin sind viral gegangen, weil die Kommentare nur so sind, so, hey, wir haben uns doch drauf geeinigt, das ist jetzt unsere Freundin und so. Also es wird wirklich, wirklich krass darauf gegangen. Es gab dann Parodien von dieser Reaction, also dass andere TikToker das so nachspielen oder andere Pärchen das so nachspielen und genauso nachmachen. Und es hat einfach alles Millionen Views bekommen. Und Yakari hat das Ganze natürlich auch krass gepusht und hat die ganzen Sachen gerepostet oder selbst eben kommentiert. Und das Ganze ist einfach so krank explodiert. Also ich habe wirklich Videos gesehen mit Millionen Aufrufen, wo die Kommentare 140.000 Likes hatten. Also so ein krankes Ding war das auf TikTok in den letzten Tagen. Ich habe gesehen, dass PA Sports irgendwie einmal letzte Woche gepostet hat, so, hä, was ist gerade eigentlich passiert? Warum ist das Musikvideo auf YouTube plötzlich auf Platz 1? Also das hat so einen krassen Push bekommen, der Song auch, durch diese ganze Sache. Und Yakari hat eigentlich mies davon profitiert, während sich halt alle, ja, darüber zerreißen. Man muss jetzt auch mal so sagen, die haben natürlich dann auch so Statements gemacht und haben gemeint so, ey, was geht? Warum rastet ihr alle so aus? Das war bei uns abgesprochen so. Ne, wir haben davor darüber geredet und uns stört's nicht. Also ne, Mario und seine Freundin, uns stört's nicht. Warum eskalieren alle so? Ich finde, man kann da so von beiden Seiten argumentieren, so, ne. Also einerseits, wenn man halt so ein peinliches Reaction-Video hochlädt, muss man halt damit rechnen, dass sich plötzlich auch alle Sachen alle einmischen in eine Beziehung, die man in dem Moment ja auch übel öffentlich macht.
Ja, ja, klar.
Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, am Ende ist es halt deren Sache, so, ne. Aber krass. Die sind schon ein bisschen selbst schuld, weil hätten sie dieses Video nicht gemacht, hätte sich wirklich niemand dafür interessiert, weil vielleicht viele auch gar nicht gecheckt hätten, dass sie das ist.
Ich bin so froh, dass du davon jetzt gerade berichtest. Ich bin da irgendwie die letzten Wochen so ein bisschen am TikTok-Fasten gewesen. Ich habe zwar so diese Ausschnitte gesehen, aber mich jetzt gar nicht so groß damit beschäftigt. Habe nur so eine Szene gesehen, wo Yakari wie an so einer Billardplatte steht und auf der Billardplatte oder Tisch oder so sitzt eine Frau und spreizt dann so die Beine und er guckt ihr quasi so dazwischen irgendwie. Und dann jetzt diese Story zu hören, ist jetzt so, oh mein Gott, was? Und das hat die sich mit ihrem Freund zusammen angeschaut und er musste so künstlerisch alles, also sorry, ja. Digga, was?
Safe. Also. Und sie sitzt halt auf, also und andere, genau, gut, dass du das sagst, weil ich habe das jetzt völlig ohne Videobeschreibung quasi gesagt, was da überhaupt drin vorkommt. Aber so, genauso wie ihr es gerade gehört habt, war ich auch am Anfang, weil ich nur dieses Reaction-Video von den beiden gesehen habe, ohne das Musikvideo an sich zu kennen und dachte auch so, Alter, wie cringe ist das eigentlich? Mhm. Dann habe ich mir das Musikvideo angeschaut und wie du sagst, es gibt diese Szene, wo sie so die Beine spreizt und dann so ein Leuchten dazwischen ist. In dieser Reaktion von Mario sagt er auch sowas, oh, die kann leuchten, so ungefähr. Es ist so wirklich so, ey, was geht ab? Und dann halt aber auch andere Szenen, wo sie so auf Yakari sitzt und halt wirklich so sein Kopf streichelt, die sich so ganz nah sind, wie man halt ist, so kurz vorm Küssen. Keine Ahnung, kann man halt alles sagen, so, ne, die ist Model, das ist irgendwo ihr Job und so, aber es ist natürlich auch hart unangenehm. Also warum macht man dann daraus auch noch so ein Reaction-Video? Das muss halt einfach nicht sein. Oder man will halt auch provozieren und man will halt diesen Hype, so, und deswegen müssen sie sich jetzt am Ende auch nicht ganz so krass darüber beschweren, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Es ist wirklich krass eskaliert. Also zum Beispiel die Model Agency hat dann selbst ein Statement dazu veröffentlicht und hat geschrieben zu dieser Szene, wo sie mit gespreizten Beinen ist. Es ist deutlich zu erkennen, dass sie in der Szene ein Pullover anhatte. Zudem gibt es eine Lichtquelle. Man konnte nichts erkennen außer der Lichtquelle. Ihr Verhalten am Set war vollkommen professionell. Sie folgte lediglich den Anweisungen des Kameramanns. Zur Auflösung. Die konzeptionelle Idee der Produktion war inspiriert von einer Szene aus Pulp Fiction, in der ein Koffer geöffnet wird und leuchtet. Dieser Gedanke dient auch hier der Grundlage, um eine mysteriöse Wirkung zu erzeugen.
Krass. Ey, war ehrlicherweise für Yakari schon bester Push, der hätte passieren können, weil der hatte so einen initialen Hype, aber ich finde schon eher in so einer Deutschrap-Bubble auch so ein bisschen. Und dann war ja diese ganze Eskalation, wo der dann hier von, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so gejagt wurde und auch so ein paar Schellen kassiert hat und so.
Ja,
und dann
von
ist Indy
und Raiz, ja.
Raiz, das war der Name, der gar nicht eingefallen ist. Und dann ist er so ein bisschen untergetaucht. Es gab immer so Gerüchte wie so, ja, der hat miese Drogenprobleme und ist irgendwie so Entzugsklinik, was weiß ich. Und das nächste Lebenszeichen, was ich dann gesehen habe, war so, wo er so eine Tour spielt und halt so ein bisschen zugenommen hatte und irgendwie so krass Playback und eher so sich darüber lächerlich gemacht wurde über die aktuelle Form oder den Auftritt von Yakari. Und dann dachte ich schon so, ah shit, okay, so ein bisschen Hype vorbei, der ist jetzt wieder da, aber so voll schlecht und so. Und das jetzt zu sehen, die Schlagzeilen auch, auf was für News-Plattformen, die ganz ab von Deutschrap sind, jetzt die Nachrichten gerade zu lesen. Ich habe gerade hier Google vor mir offen und guck mal gerade, wo das überall alle so gepostet wurde. Also Hut ab, also wirklich, was soll
ja,
man selbst sagen?
Der ist da aber auch übel reingegangen, wofür halt jetzt auch irgendwie viel Kritik bekommt. Also ich lese auch schon häufig, es ist jetzt nicht nur so, dass jeder Kommentar gegen Mario und gegen seine Freundin geht, sondern auch viele halt sagen so, hey, Yakari hat doch eine Freundin, warum ist der so mit so einem Model? Ach, dann wurde zum Beispiel von Yakari selbst noch einen Clip hochgeladen, der war nicht im Musikvideo mit drin und da sieht man, dass Yakari irgendwie so während halt diese Janina auf ihm drauf sitzt, so manchmal mit seinen Händen so ein bisschen hinten zu weit geht und sie immer wieder mit ihren Händen die Hände wegnimmt von ihm. Also auch komplett komisch, dass der das überhaupt hochlädt, weil das ist ja wohl alles andere als vorteilhaft. Das ist einfach übergriffiges Verhalten in dem Moment, während sie ja insgesamt oder halt auch wie die Model Agency ja sagt, dass eigentlich ein professionelles Verhalten am Set war. Also Yakari spielt da schon krank mit diesem Provozieren und viele fragen sich, wie gesagt, halt, hat er überhaupt eine Freundin oder nicht? Weil was ist das? Warum gehen jetzt alle hier auf die Frau drauf? Also auf Janina oder eben auf Mario drauf? Warum geht niemand auf Yakari drauf, der das seiner Freundin ja auch irgendwo antut, da halt mit einer anderen Frau so intim zu sein in so einem Musikvideo?
Stimmt.
Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Yakari noch eine Freundin hat. Also das habe ich auch häufiger in Kommentaren gelesen.
Ja, krass. Heftig, heftig. Okay, dann lass uns das Thema mal beobachten, wie das so weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall super. Ich liebe diesen Gossip halt auch. Das ist sehr, sehr geil. Machen wir mal weiter mit einem Thema, das anknüpft an unseren letzten Newsflash. Und zwar hatte ich damals erzählt, dass die Besitztümer von 6ix9ine versteigert werden. Und wir hatten uns damals noch so ein bisschen, ne, das so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt, als von Capital Bra die Sachen versteigert wurden. Da wurden ja sehr hohe Beträge erzielt. 60.000, 70.000 Euro, glaube ich, waren das irgendwie für diese Goldplatten, die in so einem Rahmen waren. Und da haben wir so ein bisschen spekuliert und halt gesagt, ja, okay, das muss ja für 6ix9ine eigentlich dann relativ viel werden. Und jetzt, diese Woche Mittwoch, war die Versteigerung, die ist jetzt rum. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr ernüchternd, muss man sagen. Für jetzt euch zum, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, es wurden von der Webseite selber, die heißt irgendwie connectinvaluable.com, wurden so Schätzpreise bereitgestellt. Also bevor die Versteigerung losging, konnte man schon sehen, ah, okay, also für manche Platten wurden irgendwie 4.000 bis 6.000 Euro geschätzt, ne, und dann konnte man sich daran so ein bisschen orientieren. Und das Krasse ist, also es wurden, wie gesagt, Platten versteigert, Taschen versteigert, Iced Out, Ketten, Grills, Ringe, Uhren, alles versteigert. Also wirklich sämtliche Besitztümer von 6ix9ine. Und alles, was ich mir jetzt mal so angeguckt habe, ist so krass unter den Erwartungen geblieben. Also hier sind Platinplatten von ihm, die für unter 5.000 weggingen, unter den Erwartungen. Da sind diese Iced Out Ketten, über die ich letztes Mal noch so gesprochen habe, dass die auch so ikonisch waren und mir voll im Kopf geblieben sind. Der hatte so eine Iced Out Kette, wo man so wie so einen Wasserpark sieht mit so Wasserrutschen, da steht so ganz groß Water drauf. Dann so eine Kette, die sich so gedreht hat, wo so ein Hai drauf war, und dann nochmal so eine Riesenkette mit so einem Hai. Also vielleicht erinnert sich der eine oder die andere nochmal an diese Bilder, wo man, wo man 6ix9ine mit dieser Riesenkette mit diesem Hai drauf sieht. Und die teuerste Kette wurde geschätzt von 100 bis 200.000 Euro. Das war diese Bruce the Shark 118 Karat, glaube ich, Diamond Anhang. 100 bis 200.000 war die Schätzung. 60.000 ging das jetzt weg. Die eine Kette darunter war 60 bis 80 geschätzt. 45.000 ging die weg. Dann 40 bis 60 ging für 36.000 Euro weg. Also man erkennt schon das Muster. Es wurde alles relativ günstig versteigert und auch so Preise. Keine Ahnung, wenn wir über so 5.000 Euro für so eine Diamantplatte sprechen, da gibt's doch schon Käufer. Also da gibt's doch schon irgendwo Leute, die sagen, ja komm, die 5.000 ist es mir wert. Die hänge ich mir ein Leben lang irgendwie ins Büro oder was weiß ich was, keine Ahnung, Schlafzimmer oder so. Also
krass. Ja. Also selbst bei Bushido und so waren ja auch wirklich, da war, oder was heißt selbst bei Bushido, aber weil ich gerade erst an die Kapi-Platten gedacht habe, wo ja dieser XXL Gold Award oder so für so 70.000 oder so weggegangen ist, da kann man ja sagen, okay, der war aber halt auch ultra groß, damit ist direkt deine Wohnzimmerwand befüllt. So klar, dass da Leute vielleicht auch nochmal mehr blechen. Das kann man jetzt vielleicht nicht so vergleichen wie so die 6ix9ine Diamantplatte, so in dem Sinne, ne, von der Größe. Aber selbst bei Bushido kann ich mich dran erinnern, diese Platinplatten, also die normalen, in Anführungszeichen normalen Platten, das ging ja alles für 10.000, 15.000 weg. Da hatte man eher umgekehrt das Gefühl, dass das deutsche Zollamt ist unterschätzt, was Leute bereit sind, für Rapperplatten zu zahlen.
Ja. Ja, true. Also wirklich. Und auch da, wenn man sich den Vergleich anguckt, also macht, keine Ahnung, wird mir nicht ganz so klar, warum die Preise dann so niedrig waren. Und ich hatte ja eben schon erzählt, dass eben auch Taschen versteigert wurden. Und da fand ich es auch sehr, sehr wild, weil bei Designertaschen, da kann man die Preise ja schon irgendwie so grob erahnen, weil die ja auch auf dem Zweitmarkt noch teuer sind. Also wenn man sich jetzt mal irgendwie eine Louis Vuitton oder Gucci-Tasche oder was weiß ich auf Vestiaire Collective, Vinted, was weiß ich wo kauft, eBay Kleinanzeigen oder sowas, ja, dann haben die ja einfach ihre Preise. Und da war dann zum Beispiel eine Tasche auch Balenciaga Hourglass White Leather Purse, also diese die so unten so gewölbt ist und dieses B vorne dran hat, so eine Damenhandtasche, die kostet halt neu weit über 2.000 Euro und war da dann für 1.400 ist die weggegangen. Also da sollte man meinen, da kommt ja dann noch so ein 6ix9ine Bonus oben drauf, aber das ist wie so Kleinanzeigenpreise, wenn der so keine Rechnung mehr hat. Das ist so, bisschen verwunderlich. Aber warum habe ich das eben jetzt noch mit der Balenciaga-Tasche erzählt? Weil ich mir hier so eine kleine Überleitung zurechtschieben wollte. Und zwar bin ich neulich auf irgendwelchen Umwegen auf die Fashion-Show von Balenciaga Spring Summer oder nur Summer 2025 gekommen, wo der Sohn von David Beckham gemodelt hat. Das war nämlich so ein bisschen die Headline, so David Beckhams Sons, Romeo Beckham hat sein Debüt auf dem Laufsteg bei Balenciaga. Und das ist natürlich an sich schon mal eine Headline wert, aber was mich dann komplett verwundert hat, war das Outfit, das er dort getragen hatte. Und zwar sah er wirklich aus, als hätte man probiert, Chiago in billig zu machen. Ey, das muss man sich mal geben. Jetzt bei der Aufnahme, ich weiß noch nicht genau, wie wir das Cover von dieser Podcast-Folge gestalten, aber ich guck mal, dass wir irgendwo diesen Romeo Beckham in diesem Outfit von der Balenciaga-Show da drauf bekommen, ja. Also, ich probiere es euch trotzdem mal zu erklären. Er hat eine Sonnenbrille auf, die so wie diese aktuelle Chiago-Brille in die Richtung geht. Also die ist so übel groß wie eher wie so ein Shield vor den Augen, als jetzt wirklich eine Sonnenbrille mit zwei Gläsern. Die ist so aus einem Teil wie die Brille von Chiago so in der Art, ja. Auch so die neue, der hat jetzt diese schwarze Brille, ja. Dann hat der so ein Polo-Hemd, also kurzärmlich, was so ein bisschen cropped ist unten, dass man so seinen Bauch ein bisschen sieht. Also ey, das ist so 100% Chiago, finde ich, sowohl das Kleidungsstück an sich, als auch, dass dieses Kleidungsstück dann noch so ein bisschen hochgerutscht ist und man eben so den Bauch sieht, ja? Also so viel zu wild. Dann die Hose, auch die Hose ist so eine, ne, dann also dieses sehr enge und croppte Poloshirt in Kombination mit einer ultraweiten Hose, die so verschiedene Nähte hat. Ich habe das irgendwann mal mitbekommen, ich krieg das gerade nicht mehr zusammen, wo Chiago teilweise seine Hosen her hat. Das ist irgendwie von, ich weiß nicht, einem kleinen Designer, Designerin-Label, was weiß ich was, ja, aber der hat das so gezeigt. Und diese Hose ist wirklich so voll ähnlich, also auch mit so Nähten, ultra weit. Und dann, man kennt es ja von Balenciaga schon seit diesen Triple S Sneakern und sowas, die machen ja alles immer in so oversized, ja. Aber was mich dann auch so gekillt hat, Lennart, du erinnerst dich vielleicht noch daran, wir haben das auch mal im Podcast erzählt, Lennart und ich waren mal auf so einem Spotify-Event und wir standen so ein bisschen abseits und haben da mit einer Freundin gequatscht und sowas. Und auf diesem Spotify-Event war auch Chiago, das wussten wir, weil er auf der Bühne eine Rede, also so, der hatte so ein Talk da oben, so ein Panel-Talk-mäßig. Und wir standen neben dieser Ecke und sehen irgend so einen Typen da rumknutschen mit einem Girl. Und irgendwann habe ich so gecheckt, dass es einfach so Chiago war, aber ich konnte nicht so Zeichen machen. Ich so, Lennart, Chiago neben uns und sowas, ja. Und da haben wir so Chiago zum ersten Mal dann auch so ohne Brille mal gesehen. Und da, warum erzähle ich das die ganze Zeit, werde ich das Outfit von Chiago auch nicht vergessen, weil der hatte so wandermäßige Schuhe an, so in diesem Style, wie man so wandern geht irgendwie. Und so in der Art sehen sogar diese Schuhe aus, die der da trägt. Also zwar ein Oversized, aber wirklich auch so auf diesem Chiago, als hätte man Chiago-Style genommen und ein bisschen ganz bisschen angepasst und fertig. Also low-key bei Agu geklaut, wirklich. Viel zu wild.
Ja, das, was noch am meisten abweicht, ist die Brille. Aber da muss man ja sagen, das wäre ja auch zu auffällig gewesen, wenn die jetzt auch eine Skibrille genommen hätten. Und die Brille, die hier David Beckhams Sohn anhat, ist auch trotzdem überdimensional groß. Also man muss schon sagen, es sieht wirklich sehr ähnlich zu Chiago aus, auch wenn David Beckhams Sohn, finde ich, auf dem Bild Ähnlichkeiten zu dem YouTuber und Twitch-Streamer Revi hat. Mhm. Auf dem Bild mit der Brille.
Wir können ja mal eine Abstimmung auf Insta machen und bin ich mal gespannt, was so die Community sieht, ob das irgendwie hier hart geklaut wurde. Ich habe auch so ein paar Fälle im Kopf, wo Balenciaga schon mal sich, nennen wir es mal, hat inspirieren lassen an kleineren Brands oder Influencern und so. Aber das ist schon sehr, 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 sehr bold. Naja, okay, also hören wir auf, über visuelle Dinge in einem Audio-Podcast zu sprechen und kommen wir mal zum Ende der Folge. Wir haben das letzte Mal schon im Newsflash gemacht und zwar haben wir unsere jeweiligen Favorite-Songs genannt, die wir gerade hören. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Deswegen, Lennart, ich bin sehr gespannt. Lass uns die Folge doch auch so abschließen. Was läuft bei dir gerade rauf und runter?
Ja, ich musste mal so schauen, was so in den letzten Wochen so rauskam, weil so gerade akut habe ich nichts, aber so vor ein, zwei Wochen lief sehr, sehr heftig auf Rotation. Einmal Nur die Nacht von Kool Savage, dann Kriminale von Eimen, fand ich richtig, richtig guter Song, also geile Hook, einfach geil gerappt, geflowt und so, wirklich nice. Und zwei Lieder von Samra, einmal Schwerste Tage, weil das ein Song ist, da gab es damals nur den ersten Part als Hörprobe nach diesem ganzen Nika-Irani-Skandal. Und Aufgewachsen in Berlin von Samra und Angie, ist ja so angelehnt an Ghetto von Bushido und Echo Fresh, lief bei mir auch auf Heavy Rotation, muss man sagen. So, das waren so meine Songs der letzten Wochen. Geil. Aber ich denke mir manchmal auch so, Ey, bei den Release-Fridays in den letzten Wochen bin ich gerade froh, dass wir nicht mehr immer auf die Releases reagieren müssen. Also, weil es ist gerade schon sehr schwach und wir haben es ja krass beobachtet in den letzten 5 Jahren und dafür ist es gerade echt eine sehr schwache Phase, was rauskommt, aber die Lieder, die rauskommen und geil sind, kann ich dafür umso mehr feiern.
Ja, Mann, also kann ich dir 100% unterschreiben. Also ich gucke mir natürlich auch immer an, was irgendwie am Release Friday rauskommt und denke dann so, ah, der ist geil, der Song ist ganz gut. Und dann wird's schon so lau irgendwie. Ja, haben wir dann immer normal auf so 5, 6 Songs reagiert. Plus, es waren halt auch oft Songs, die eben noch so eine Story hinten dran hatten, wo es was gab, worüber es sich richtig lohnt zu sprechen. Und es sind halt dann häufig einfach teilweise auch gute Songs, schöne Songs, aber halt jetzt nicht mehr so, ja, so, wo noch was dahinter steht, warum es diesen Song gibt, woraus der entstanden ist, ob es ein Beef gibt oder was weiß ich was, ja. Und deswegen, ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich höre gerade auch relativ viel altes Zeug, deswegen. Ein Song, den ich wirklich sehr, sehr geil fand, ist jetzt der neue von UFO, und zwar Private. Der ist zwar viel zu kurz, aber trotzdem kann ich nicht anders, als zu sagen, dass der Song geil ist, weil er mir irgendwie die Feelings gibt, die mir UFO damals gegeben hat. Es ist nicht zu sehr in diese Rage-Richtung oder in dieses so voll krass provozieren und alles ist mit so Strobo und Blut und weiß ich nicht was und sowas, ja, sondern einfach so, der Song geht ja eigentlich darum, dass er halt im Privatjet fliegt, also deswegen Private, ja, dann finde ich die Parts auch geil, dieses ich fliege private an meinem wrist certified diamonds und so, es ist so einfach schön, aber irgendwie gibt mir dieser Song auch wirklich Feelings wie damals, so bei Wave. Oder bei, ja, ich glaube bei Wave irgendwie so diese Zeit, muss ich sagen. Also hat schöne Elemente, weil der sich so ein bisschen aufbaut und dann kommt aber die Hook und es wird wieder so ganz ruhig. Also er rappt so schneller und dann so, da, ich bin alleine, ich fliege private. Und auf einmal so, uff, so. Also der ist wirklich geil, muss ich sagen. Also das ist schon ein sehr geiler Song. Und ansonsten bin ich gerade wirklich in so meiner Oldies-Phase abgerutscht. Das Ganze ist so hat so gestartet, dass Dennis Dies Das, der ja, ne, kennt man ja so ein bisschen so Party-Techno-Rap macht, und der hat jetzt so einen neuen Song, der heißt so Bella Lim Remix, und dieses Bella Lim ist halt so, so Bella Lim, du bist meine Perle, und irgendwie hat mir dieser Song so Flashbacks gegeben und ich dachte mir so, ey, ich war damals mal in so einer Ferienfreizeit, also wirklich als so Kind, und da haben wir irgendwie so Songs gehört und ich wollte so diese Feelings wieder haben und bin dann so voll in so alte Songs, und was jetzt bei mir gerade wirklich so rauf und runter geht, ist so, ich hol dich da raus, ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Also Prison Break Anthem von Azad und hier Adel Tawil, also so ein geiler Song. Ja, und da, das ist so ein bisschen meine Rotation im Moment.
Da schließt die Folge ein bisschen so mit der Zeit, mit der wir angefangen haben, weil da muss ich irgendwie auch instant direkt so an so Kool Savas Echo Fresh Beef denken, weil das so irgendwie gefühlt gleiche Zeit ungefähr war.
Stimmt.
Einfach Mitte 2000er. Yes. Stimmt. Sehr, sehr nice. Geile Folge, geiler Newsflash. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Schreibt in die Kommentare. Danke für den Support in den letzten Wochen. Denkt natürlich dran, den Podcast zu abonnieren, weiter zu empfehlen an Freunden, vielleicht auch mal ein Interview an den Kumpel schicken, der auch Kaffee und Effendi feiert, oder an den Kumpel oder die Freundin schicken, die auch Samra feiert. Lasst uns eine positive Bewertung da. Wir freuen uns auf eure Kommentare und yes. Hört euch das Samra-Interview an, was ja erst letzte Woche rausgekommen ist. Viele spannende Themen, sehr abwechslungsreich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.